Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Silja Schultheis. Zunächst die Nachrichten. Der britische Verteidigungsminister Geoff Hoon verhandelt heute in Prag mit tschechischen Spitzenpolitikern über die bilaterale militärische Zusammenarbeit. Zusammentreffen wird er mit Präsident Václav Klaus, Premierminister Wladimír Špidla sowie mit Außenminister Cyril Svoboda und Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík. Es wird erwartet, dass die Politiker auch über Jagdflugzeuge des Typs Tornado sprechen werden, mit denen die tschechische Armee ihre sowjetischen Flugzeuge vom Typ MiG-21 ersetzen will. EU-Erweiterungskommissar Günther Verheugen hat gestern in Brüssel darauf aufmerksam gemacht, dass Nahrungsmittelbetriebe in den Kandidatenländern, die bis zum EU-Beitritt die strengen hygienischen EU-Normen nicht erfüllen, geschlossen werden müssen. Dies erklärte er vor den Parlamentspräsidenten der betreffenden Staaten. Verheugen machte auch darauf aufmerksam, dass Regionalbehörden, die die finanziellen Mittel von der Europäischen Union verwalten sollen, darauf nicht genügend vorbereitet seien. Der tschechische Senatspräsident Petr Pittard stellte fest, die EU-Kommission sehe offensichtlich, dass die Länder in bestimmten Bereichen auf den Beitritt noch nicht vorbereitet seien. Die Warnung sei begründet und sie sei rechtzeitig ausgesprochen worden, meinte Pittard. Nach Meinung des tschechischen Vizepremiers Petr Mareš beschränkt sich nachhaltige Entwicklung nicht nur auf die Bereiche der Entwicklungshilfe oder des Umweltschutzes. Dies erklärte Mareš gestern während der Tagung der UN-Kommission für nachhaltige Entwicklung in New York. Der Vizepremier sagte gegenüber der Nachrichtenagentur ČTK, die Rundtischdebatte habe sich mehr oder weniger auf die Entwicklungshilfe konzentriert, was seiner Meinung nach für ähnliche UN-Organe typisch sei. Mareš forderte in seiner Rede zur Erörterung und Bearbeitung konkreter Themen auf, deren Umsetzung kontrolliert werden müsse. Die Stellung Tschechiens in der Europäischen Union wird nach Worten des Senators Jiří Skalický gewissermaßen von Tschechien selbst abhängen. Skalický betonte, die Tschechische Republik werde in der Europäischen Union von niemandem unterdrückt, wenn sie ihre Nationalinteressen verteidigen werde. Der Senator führt gegenwärtig gemeinsam mit zwei Kollegen in London Gespräche über die Erfahrungen britischer Parlamentarier mit der Europäischen Union. An der tschechisch-deutschen Grenze hat die Polizei mehrere chinesische Flüchtlinge aufgegriffen und sie anschließend auf SARS untersucht. In der Nacht zum Mittwoch wurden in Pirna bei Dresden 23 illegal eingereiste Chinesen aufgegriffen und getestet. Dies sei bei allen illegalen aus Asien zugereisten Ausländern üblich, sagte ein Sprecher des Bundesgrenzschutzes in Chemnitz. Der tschechischen Telekom ist im ersten Jahresquartal ihr Nettogewinn um 34% gesunken. Damit erreichte der Konzern sein schlechtestes Ergebnis seit 8 Jahren. Soweit die Meldungen, die Sie auch im Internet abrufen können unter www.radio.cz. Durch das weitere Programm von Radio Prag begleitet Sie jetzt Jitka Mládková.
Tagesecho.
Das tschechische Kabinett entschied am Dienstag über die ersten freizumachenden Gelder für die Entsendung eines Expertenteams in den Irak. In Tschechien will man weitere Maßnahmen gegen die drohende Gefahr der aus Ostasien sich verbreitenden akuten Lungenentzündung SARS treffen. Tschechien hat eine neue Affäre. Diesmal geht es um Parlamentsabgeordnete, für die derzeit ein ganzes Haus als luxuriöses Wohnheim auf Kosten des Staates in Prag renoviert wird. Außer Beiträgen zu diesen drei Themen werden wir Sie, liebe Freunde, auch über eine außerordentliche Ausstellung in Prag informieren. Mehr will ich nicht verraten. Bleiben Sie dran. Nachdem mit der Koordinierung der tschechischen Teilnahme am Wiederaufbau des Irak Janina Hřebíčková beauftragt worden war, hat das Kabinett nun auch Details der Finanzierung der tschechischen Beteiligung präzisiert. Die jüngste Entwicklung im Bereich des tschechischen Engagements im Irak fasst Martina Schneibergová zusammen.
Von den für den Wiederaufbau des Irak insgesamt vorgeschlagenen 400 Millionen Kronen, das sind ca. 13 Millionen Euro, hat das tschechische Kabinett vorläufig 40 Millionen Kronen zur Verfügung gestellt. Dabei wird eine Hälfte der Summe für unverzügliche humanitäre Hilfe und die andere Hälfte für den Aufenthalt von 20 tschechischen Experten im Irak benutzt. Diese sollen die irakischen Behörden und Bewohner beraten, unterstützen, aber auch tschechische Unternehmen, die am Wiederaufbau des Landes interessiert sind. Über die weiteren 360 Millionen Kronen, ca. 11 Millionen 600.000 Euro, die das Außenministerium für Projekte für tschechische Firmen forderte, soll erst in 2 Wochen entschieden werden. Premierminister Wladimír Špidla dazu.
Právě proto vysíláme své odborníky do této oblasti, aby byli schopni rychle poskytnout informace, kterými směry se dá.
Eben aus dem Grund entsenden wir die Experten in die Region. Diese sollen in der Lage sein, schnell Informationen darüber zu vermitteln, in welchen Bereichen und wie diese Teilnahme zu konzipieren ist. Die Minister sind beauftragt, ein System für das Sammeln von Informationen und für die Koordinierung und Förderung der Projekte im gegebenen Raum zu erarbeiten.
Der Premier betonte, das Kabinett bietet damit den tschechischen Unternehmen eine Chance und es werde nunmehr von ihnen selbst abhängen, wie sie die entstandenen Möglichkeiten nutzen werden. Petr Poleňák vom tschechisch-amerikanischen Konsortium Czech US Partners, das Kontakte zu amerikanischen Firmen anbietet, erklärte gegenüber der Tageszeitung Mladá Fronta Dnes am Mittwoch, der einzig reale Weg tschechischer Firmen in den Irak führe über amerikanische Unternehmen. Die tragende Rolle der US-Firmen bestätigte in der Zeitung auch der stellvertretende tschechische Botschafter in Washington, Bratislav Janda. Er meint, nie hätten die tschechischen Unternehmen während der vergangenen 13 Jahre eine bessere Chance zur ökonomischen Expansion gehabt. Denn Tschechien sei eines der 6 Länder, die an allen Verhandlungen über den Wiederaufbau teilnehmen und somit Informationen aus erster Hand haben, so der Diplomat.
Die gefährliche Lungenentzündung SARS, die in vielen Teilen der Welt Angst und Schrecken verbreitet, wurde in Tschechien bisher nicht festgestellt. Nichtsdestotrotz beschäftigt man sich mit der Ansteckungsgefahr auch hierzulande. Mehr Informationen hören Sie nun von Dagmar Keberlova.
Der Gesundheitsministerin Marie Sučková zufolge besteht keine Gefahr, dass man sich in Tschechien mit SARS anstecken könnte. Unsere Programme der präventiven Art sind so spezifisch, dass in Tschechien die Gefahr der Ansteckung nicht droht, sagte die Gesundheitsministerin Sučková am Dienstag. Auch bei uns sind allerdings am Prager Flughafen Ruzyně Sicherheitsmaßnahmen eingeführt worden. Eine Person, die Symptome der Erkrankung wie Husten oder Fieber aufweist, muss nach der Landung in Isolation und ins Spital gebracht werden. Über weitere Maßnahmen informierte der oberste Hygieniker der Stadt Prag, Wladimír Polanecký, den tschechischen Rundfunk. Ich habe die Anwendung von feuchten Tüchern an Bord verboten, weil es dadurch zur Übertragung der Krankheit kommen kann. Ich möchte unterstreichen, dass man sich nicht nur durch das Atmen anstecken kann. Ein Teil der Ansteckungsgefahr besteht auch im Zusammenhang mit der Ernährung, ebenso durch Berührung auf Händen und Mund, beim Händeschütteln etc. Und auch auf Essensreste aus Flugzeugen, auf die Desinfektion der Maschinen, auf Abfall, auf all das beziehen sich die Maßnahmen, über die jeder, der nach Prag kommt, in Tschechisch und Englisch informiert wird. Derzeit ist in Tschechien kein Patient wegen des Verdachts auf SARS im Krankenhaus. Es werden jedoch gegenwärtig laufend neue Tests erprobt. Durch Molekulardiagnose kann die Krankheit festgestellt werden. Dieser Test sollte bald in der ganzen Tschechischen Republik durchführbar sein können, sagte uns Martina Havličková aus dem Labor für Grippe in Prag.
Zatím se tento Test bude provádět na našem pracovišti ve Státním zdravotním ústavu.
Bisher wird der Test nur bei uns durchgeführt. Seine Verbreitung in die Regionen halte ich aber für wahrscheinlich. Hier kommt es darauf an, wie die jeweilige medizinische Einrichtung ausgestattet ist. Falls ausreichend, dann sehe ich keinen Grund, warum der Test nicht auch in den Regionen durchgeführt werden sollte.
Tak si myslím, že nic nebrání tomu, aby se to provádělo i v jednotlivých regionech.
Weltweit sind schon über 330 Erkrankte an SARS gestorben und mehr als 5000 haben sich angesteckt.
Das Haus zur Goldenen Krone in der malerischen und äußerst attraktiven Neruda-Gasse auf der Prager Kleinseite. Ein nationales Kulturdenkmal. Gerade dieses Gebäude sorgt seit einigen Tagen für Schlagzeilen in tschechischen Tageszeitungen. Bald soll es nämlich neue Bewohner bekommen. Wen? Das hören Sie im folgenden Beitrag von Marketa Maurova.
Eine bizarre Verlosung fand in der letzten Woche im Prager Abgeordnetenhaus statt.
47 Abgeordneten, die außerhalb von Prag wohnen, wurden dabei Wohnungen in der nahegelegenen Nerudagasse zugeteilt. Das Haus, übrigens bereits das 15. der Paläste und Gebäude, die das Parlament auf der Kleinseite besitzt, wurde vom Außenministerium unentgeltlich dem Parlament vermacht, das es daraufhin für 250 Millionen Kronen, umgerechnet etwa 8,3 Millionen Euro, renovieren ließ. Dank dieser staatlichen Gelder entstanden 47 Wohnungen mit Wohnflächen von 30 bis 90 Quadratmetern, die nun den Abgeordneten kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Die Gesetzgeber lehnen dabei nicht nur eine öffentliche Diskussion dazu, sondern auch die Bekanntgabe von Namen der neuen Bewohner ab. Dazu haben sich bisher nur die Parteien der Regierungskoalition entschlossen. Die meisten Abgeordneten sind nicht der Meinung, dass das Projekt zu teuer und die Wohnungen unangemessen luxuriös seien. Der Sozialdemokrat Antonín Macháček sagte dazu dem tschechischen Rundfunk:
Je to ubytovna, čili jednopokojové, něco jako byty. Je to hotelový typ.
Es handelt sich um ein Wohnheim, also um Quasi-Wohnungen mit einem Zimmer. Ich persönlich stelle mir Luxuswohnungen wesentlich anders vor. Dies ist meiner Meinung nach normaler Standard. Was den Preis angeht, der wurde durch das Projekt insgesamt bestimmt. Durch die Tatsache, dass es sich um ein Kulturdenkmal handelt. Weiter durch Beförderungsprobleme hier in Prag 1 und so weiter. Ich bin kein Bauexperte, aber ich glaube nicht, dass der Preis überzogen ist.
Gegen diese Investition äußerten sich unter anderem der sozialdemokratische Chef der unteren Parlamentskammer Lubomír Zaorálek sowie Mitglieder der Liberalen Freiheitsunion. Pavel Svoboda von der letztgenannten Partei dazu:
Die Investition ist und war von Anfang an verlustbringend. Ich glaube also, dass das Haus weit rationeller hätte genutzt werden können.
Abschließend noch ein paar Zahlen. Jeder Abgeordnete, der nicht in Prag wohnt, hat Anspruch auf bis zu 14.000 Kronen monatlich als Ersatz für eine Unterkunft in der Hauptstadt. Diese sollen ihm jetzt zwar entzogen werden, für die Wohnung in der Nerudagasse wird er jedoch keine Miete bezahlen müssen. Der Marktpreis von größeren Wohnungen in dieser Lage wird auf 8 bis 9 Millionen Kronen geschätzt. Im ersten Prager Stadtbezirk werden derzeit über 900 Anträge um eine Wohnung in Evidenz geführt. Einige davon bleiben auch nach 8 Jahren unerledigt.
Wer sich bei einem Frühlingsspaziergang hinauf auf die Prager Burg begibt, der kann dort eine ungewöhnliche Ausstellung besichtigen. Kostbare Textilien aus 153 tschechischen und mährischen Synagogen. Die bis jetzt weltweit einzige Ausstellung ihrer Art besuchte für uns unsere Mitarbeiterin Lucia Draniowska. Ihren Bericht liest Gerald Schubert.
Der kaiserliche Stall der Prager Burg hütet bis Ende Juni kostbare Schätze. Einzigartige Textilien aus 153 tschechischen und mährischen Synagogen. Sie entstammen einer umfangreichen über 11.500 Objekte umfassenden Textilsammlung des Jüdischen Museums in Prag. Dabei handelt es sich gleichzeitig um die größte Sammlung synagogaler Stoffe, die jemals präsentiert wurde. Die Autorin der Ausstellung und Mitarbeiterin des Jüdischen Museums, Ludmila Kibalova, hat sich bereits als junge Kunststudentin für jüdische Historie Textilien begeistert. Schon damals hatte sie den Wunsch gehabt, eine umfangreiche Exposition der wertvollsten und interessantesten synagogalen Textilien zusammenzustellen. Nun hat sie ihren Traum verwirklicht. Unter dem Titel »Zum Ruhm und zur Zierde« versammelte Ludmila Kibalova an die 138 kostbare Tora-Mäntel, Tora-Vorhänge und Überhänge, Gebetsschalen, synagogale Decken und rituelle Draperien. Wie Ludmila Kibalova gegenüber Radio Prag einräumte, ist ihr die Auswahl dabei keinesfalls leicht gefallen.
Man ist selbstverständlich dazu geneigt, vor allem die ältesten und kostbarsten Gegenstände der Sammlung zu präsentieren. Dadurch wäre jedoch die Sammlung nicht so plastisch, wie dies derzeit vom 16. bis zum 20. Jahrhundert tatsächlich entspricht. Es war daher notwendig, bemerkenswerte Stücke aus jedem Jahrhundert auszuwählen.
Die synagogalen Textilien wurden nicht nur aus wertvollen orientalischen Stoffen, aus Brokat, Seide, Damast oder Samt verfertigt, sondern auch außerordentlich reich verziert. Ausführlicher zu den einzelnen Motiven nochmals die Ausstellungsautorin Ludmila Kibalova.
Es sind zum einen Motive, die für die jeweilige Epoche kennzeichnend sind. Darüber hinaus sind es auch symbolische Motive, die mit dem Judentum zusammenhängen, der Davidstern, die Levitengarnituren, Kanne und Waschbecken oder segnende Kochanim-Hände. Häufig sind es auch Tiernamen wie Löwe, Bär, Wolf, Hirsch samt biblischen Symbolen und gleichzeitig oft auch die Namen der Spender, die dort aufgeführt sind.
Vom handwerklichen Geschick der jüdischen Künstler zeigen auch die aufwendigen Techniken, mit denen die Textilien verziert wurden. Stickereien mit Silber- und Goldfäden sowie Flussperlen, fantasievolle Applikationen, Spitzen- und Drucktechniken. Zu den historisch sowie künstlerisch wertvollsten Textilien gehört der älteste synagogale Vorhang, den der berühmte Prager Stickmeister Selomo Perlsticker für die altneue Synagoge im Jahre 1592 verfertigt hatte. Zur Ausstellung hat das Jüdische Museum in Prag einen umfangreichen Katalog in englischer Sprache sowie eine mehrsprachige CD-ROM herausgegeben. Die Ausstellung Zum Ruhm und zur Zierde ist noch bis zum 23. Juni 2003 täglich außer montags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.
So, und das war der letzte Beitrag in unserem heutigen Tagesecho. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Und nun noch eine Information in eigener Sache. Radio Prag hat wieder einmal einen Wettbewerb für Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, vorbereitet. Ihre Aufgabe ist es, die folgende Frage zu beantworten. Welche tschechische Persönlichkeit hat Sie beeindruckt und warum? Die Antworten können Sie bis zum 15. Juni an die folgende Adresse senden. Radio Prag, Vinohradská 12, 120 99 Prag 2, Tschechische Republik. Sie können die Frage auch per E-Mail beantworten, und zwar an die Adresse cr@radio.cz. Auf den Gewinner wartet ein einwöchiger Urlaub für zwei Personen in der Tschechischen Republik. Weitere Gewinner können sich auf interessante Preise freuen. Die besten Antworten werden in unseren Sendungen veröffentlicht. Der einwöchige Aufenthalt wird dem Gewinner von dem Kurort Lázně Poděbrady gewidmet. In die Tschechische Republik wird der Gewinner von der tschechischen Fluggesellschaft CSA befördert, deren Motto lautet: In der Luft sind wir wie zu Hause.
Und nun geht es weiter bei uns mit einem neuen Sportbericht.
Ahoi und herzlich willkommen zum Sportreport von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßen Sie
Gerald Schubert
und Lothar Martin. Wir stehen wieder einmal am Beginn des Wonnemonats Mai, einem Monat, der hierzulande in der noch nicht allzu langen Vergangenheit, aber auch in Polen und in der ehemaligen DDR, immer mit einer Sportart und damit mit einem ganz besonderen Rennen verknüpft war und es mit Abstrichen auch wieder ist. Dem Radrennsport und dem einst größten Amateurradrennen der Welt, der internationalen Friedensfahrt. Die sogenannte Friedensfahrt hat seit ihrer Premiere im Jahre 1948 sehr viele große und kleine Geschichten geschrieben, die von zum Teil nicht minder großen Radrennfahrern produziert wurden. Einer davon war der Tscheche Jan Veselý, der 1923 im südböhmischen Plastowice geboren, gerade in den Anfangsjahren dem populären Rennen seinen Stempel aufdrückte und der so einer der ganz besonderen Friedensfahrtprotagonisten schlechthin war. Wenn ich sage war, dann leider deshalb, weil Jan Veselý am 10. Februar des Jahres in Prag im nicht vollendeten 80. Lebensjahr verstorben ist. Auch aus diesem Grunde soll sich unser nachfolgender Sportreport voll und ganz mit der Person dieses einzigartigen Rennfahrers befassen. Also bleiben Sie dran. Da ich in der großen Rennfahrerzeit des Jan Veselýs noch gar nicht auf der Welt war, habe ich mich mit einem profunden Kenner der damaligen Radsportszene, dem Journalisten Pavel Kovács, verabredet, um mehr über die Einmaligkeit des einstigen Idols zu erfahren. Und Pavel Kovács ließ daran auch keinerlei Zweifel.
Jan Veselý byl asi největší.
Jan Veselý war vielleicht der größte Tschechoslowakier. Er war zwar schon vor rund 50 Jahren aktiv gewesen, so dass sich hauptsächlich nur noch die ältere Generation an ihn erinnern kann. Aber er war in der Tat ein außergewöhnlicher Mensch, in dessen Leben es eventuell sogar die entscheidende Rolle gespielt hat, durch welchen Zufall er überhaupt zum Radsport gekommen ist. Veselý stammte aus einer ärmlichen Familie mit 5 Kindern, die in Südböhmen bei České Budějovice Budweis lebte. Dort war nicht klar, was er eines Tages machen wird, bis der Vater die Idee hatte, seinen Sohn einem Kameraden anzuvertrauen, der ihn mit nach Prag nahm, damit er das Bäckerhandwerk erlerne. Als Bäckerjunge fuhr man seinerzeit, ähnlich wie in Deutschland, Jeden Morgen frisches Brot, Brötchen und andere Backware mit dem Fahrrad und dem Tragkorb auf dem Rücken aus. Und so fing Wesselis Karriere damit an, dass er völlig unerwartet als 17-jähriger Lehrling die Radmeisterschaft der Prager Bäckergesellen gewann.
Dank dieses Erfolges begann sich Wesseli nun intensiver mit dem Radsport zu befassen. Er schloss sich einem Sportclub auf der Prager Kleinseite an, wo ihm, da er kein eigenes Rad besaß, eines zur Verfügung gestellt wurde, da er als ein großes Talent gehandelt wurde. Nach dem Krieg gewann er das traditionelle Radrennen Prag-Karlsbad-Prag. Ein bedeutendes Rennen, bei dem Wesseli unter anderem auch den in Westeuropa bereits bestens bekannten tschechischen Profi und Tour de France-Teilnehmer Otto Roswoda hinter sich gelassen hatte. Das war damals eine riesige Sensation, aber bald zeigte sich, dass Jan Wesseli ein erstaunlich talentierter, kämpferischer und allseitiger Radrennfahrer ist. Er gewann immerhin 27 Meistertitel, und zwar sowohl auf der Bahn, auf der Straße, als auch im Radcross. Seine von allen Seiten anerkannte Persönlichkeit brachte Jan Wesseli vor allem bei der von mir bereits erwähnten internationalen Friedensfahrt ein. Auch hier kennt Pavel Kovács die Details.
Jel závod míru v letech 48 až 57.
Er fuhr die Friedensfahrt von 1948 bis 1957. Wesseli war stets der Kapitän der tschechoslowakischen Mannschaft. 1949 gewann er die Friedensfahrt, 1952 und 1955 wurde er jeweils Zweiter. Er gewann 16 Etappen. In dieser Bilanz wurde er nur vom deutschen Olaf Ludwig übertroffen. Zudem war er viermal Mitglied der siegreichen Mannschaft. Seine letzte Friedensfahrt im Jahr 1957, Wesseli war da nahezu 34 Jahre alt, war allerdings ein unerwartet trauriges, um nicht zu sagen tragisches Rennen für ihn. Wesseli war in jene Tour nicht bei bester Gesundheit gestartet, denn er hatte Rückenprobleme. Doch er wurde, wie es seinerzeit in der GSSR üblich war, in einer Art politischen Auftrag dazu verdonnert, bei diesem Rennen anzutreten. Das gleiche galt für Jan Kubr, einem damals famosen Sprinter, der nach einer Operation auch noch nicht wieder voll hergestellt war. Diese zwei sollten etwas reißen, doch sie waren gesundheitlich angeschlagen und so haben beide auf der Etappe nach Leipzig aufgegeben. Ihre Aufgabe wurde damals als etwas politisch nicht Tragbares hingestellt. Demzufolge wurden beide unverzüglich nach Hause geschickt. Sie wurden gleich am nächsten Tag frühmorgens vom Hotel zum Bahnhof gebracht, bekamen kein Frühstück und mussten mit dem Zug die Heimreise antreten. Als Jan Wesseli später auf diesen Vorfall angesprochen wurde, quittierte er es mit einem Lächeln. Doch innerlich fühlte er, dass ihm großes Unrecht widerfahren wurde, zumal ihm sofort alle Titel aberkannt wurden, wie zum Beispiel Meister des Sports und verdienter Meister des Sports. Wesseli musste sich quasi von einem Tag auf den anderen um eine Arbeitsstelle kümmern, da er in seiner bis dahin andauernden Karriere nichts anderes als Rennradfahren gemacht hatte. Er hatte nur das Bäckerhandwerk erlernt, das er aber nach seinen ersten Erfolgen an den Nagel gehängt hatte. Also begann er als Autofahrer zu arbeiten, und das blieb auch für den Rest seines Berufslebens so.
Im weiteren Gespräch mit Pavel Kovács erfahre ich, dass Wesseli zunächst als Taxifahrer tätig war, später dann aber unter anderem auch für die Redaktion der Tageszeitung Československý Sport als Fahrer engagiert wurde. Dadurch war er, wenn auch sozusagen nur in der zweiten Reihe, weiterhin ziemlich nah mit der von ihm geliebten Friedensfahrt verbunden. Und er konnte insbesondere seine innige Freundschaft mit einem weiteren Radsportidol, dem in der damaligen DDR sehr populären Gustav Adolf Schur, den man nur als Tewe kannte, hegen und pflegen. Zu dieser Freundschaft sagte mir Pavel Kovács:
Oni byli kamarádi, navštěvovali se kdykoliv, to bylo možný Schurovi ještě před pádem.
Sie waren Kameraden, sie haben sich gegenseitig besucht, wann immer es nur irgendwie möglich war. Sie fuhren gemeinsam mit ihren Familien in den Urlaub und es ist hinlänglich bekannt, dass der erste Sohn von Tewe Schur, Jan Schur, nach dessen Freund Jan Wesseli benannt worden ist. Beide verband eine wirklich große Freundschaft.
Wie groß ihre Freundschaft war, belegt auch die Episode von Leipzig, als Jan Wesseli, wie bereits berichtet, nach seiner Aufgabe unverrichteter Dinge die Heimreise antreten musste. Tewe Schur hat ihn zum Bahnhof begleitet, versucht ihn aufzumuntern, auch wenn dies der Gemütsmensch Wesseli eigentlich gar nicht in dem Maße brauchte. Tewe soll ihm sogar ein wenig Essen für die Fahrt nach Prag besorgt haben. Rührende Geschichten, wie wir finden, deshalb bat ich Pavel Kovács zum Abschluss unseres Gesprächs noch einmal um ein Kurzporträt des erfolgreichen Radrennfahrers Jan Wesseli, vor allem auf die Frage bezogen, was war Wesseli für ein Mensch?
Jan Wesseli byl velmi družný člověk.
Jan Wessely war ein sehr geselliger Mensch. Er lachte oft, unterhielt sich und erzählte gern. In den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, also im Jahrzehnt nach der politischen Wende, hat man ihm dann auch wieder alle Titel zuerkannt. In den letzten Jahren vor seinem Tod war Wessely zudem ein Mitbegründer einer sogenannten Tischgesellschaft geworden. Diese war eine Tischrunde, bei der sich so einmal monatlich mehrere ehemalige und zumeist auch erfolgreiche tschechische Sportler wechselweise in ihren Wohnungen trafen. Als Initiatoren dieser Runde hat sich insbesondere das Ehepaar Emil Satopek und Dana Satopkova hervorgetan. Bei diesen Treffen erinnerte man sich an die alten Zeiten und bewertete die Gegenwart. Es gab immer viel zu lachen und es ging auch oft musikalisch zu. Das war auch eine Domäne der Satopeks, die Gitarre spielten oder wie Dana Satopkova nicht selten ein Lied anstimmten. Jan Wessely, der zudem eine kleine Datscha im Grünen besaß, hatte somit auch einen ihn ausfüllenden und zufriedenstellenden Lebensabend gehabt. Seine plötzlich auftretende Krebserkrankung war wiederum nur von verhältnismäßig kurzer Dauer, so dass er bis zu seinem Tod nicht lange leiden musste.
Jan Wessely wird der Friedensfahrt fehlen, doch andererseits, da bin ich mir sicher, wird man ihm in einem würdigen Rahmen ganz bestimmt ein ewiges Vermächtnis setzen. Und mit diesen Gedanken beenden wir unseren heutigen Sportreport. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vom Mikrofon verabschieden sich
Gerald Schubert
und Lothar Martin.
Und damit sind wir, liebe Freunde, am Ende dieser Sendung angelangt. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8:30 na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12:30 na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13:30 na frekvenci 13 580 kHz a také od 15:30, 17:30 a 19:30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8:30 a v 15:30. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17:30. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23:30 na frekvenci 9440 kHz, od 1:30 na frekvenci 6200 kHz a od 2:30 na frekvenci 7345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23:30 na frekvenci 11 615 kHz a od 1:30 na frekvenci 7345 kHz. V Asii nás zachytíte od 9:30, 11 hodin a od